herzlich willkommen zum Public Interest Podcast. Ich bin Feli.
Hallo und ich bin Joram.
Gemeinsam arbeiten wir im Prototype Fund.
Hier im Prototype Fund fördern wir Einzelpersonen und kleine Teams und unterstützen sie dabei, ihre Open-Source-Software-Ideen in Prototypen umzusetzen. In dieser Staffel mit dem Thema Up and Coming sprechen wir mit diesen Menschen darüber, wie sie zur Open-Source-Software-Entwicklung gekommen sind.
In dieser Folge geht es um den Quereinstieg. Also Menschen, die eigentlich was anderes als Softwareentwicklung gelernt haben, jetzt aber genau dort gelandet sind. Wir sind übrigens auch QuereinsteigerInnen.
Ich zum Beispiel habe ja eigentlich mal Biologie gelernt und bin dann über so ein paar Umwege zum Thema Open Source gekommen. Und das war auch nicht mal alles leicht und ich habe auch nicht mal alles gleich verstanden, aber es war immer interessant. Und ich glaube, so ein bisschen hat es auch geholfen, dass ich mit so einer anderen Perspektive darauf blicken konnte.
Und ich studiere eigentlich Kulturwissenschaften und bin dann nicht so oft mit Open Source in Kontakt gekommen. Mit Big Blue Button schon, das war's. Ich durfte schon super viel lernen im Prototype Fund, also durch den Kickoff, durch die Demo-Days. Aber coden kann ich halt einfach immer noch nicht. Ich finde es so spannend und frage mich halt, wenn ich coden könnte, was ich da für ein Projekt umsetzen würde.
Und weil uns das so interessiert, haben wir uns sehr darüber gefreut, über das Thema Quereinstieg zu sprechen. Und da haben wir uns mit Laura Lübbert verabredet. Sie ist Biologin und ist im Laufe ihrer Studien von Single-Cell-Transcriptomics, das ist natürlich für mich als Biologe spannend, aus dem Labor zu dem Rechner gewechselt. Als Bioinformatikerin hat sie dann optimierte Analyse-Pipelines für diese sehr komplexen Datensätze entwickelt und hat dann auch noch ein Tool geschrieben. Das Tool heißt GGET. Und das konnte sie auch als wissenschaftliche Publikation veröffentlichen und eben als Open-Source-Tool. Wir haben sie remote getroffen und meine erste Frage an sie war, welche Rolle spielt Open-Source-Software für dich in der Forschungsarbeit?
Ja, ich kann natürlich vor allem zu meinem Gebiet der Biologie sprechen. Und gerade in der Biologie generieren wir in den letzten Jahren immer mehr, immer größere Datensets. Es wird immer kostengünstiger und immer effizienter, große Daten zu generieren. Und die, es handelt sich um Hunderte von Gigabytes oder sogar Terabytes an Daten, die kann man nicht mehr mal eben in Excel schmeißen. Da braucht man spezielle Software in den meisten Fällen, oft die von den Forschern selber geschrieben wird, um diese Daten zu analysieren. Und darum ist es gerade jetzt so wichtig, dass mit dem Datenset auch die Software bereitgestellt wird, weil es mehr als je die Software ein großer Teil von dem Endresultat ist, weil man sich die rohen Daten so wie früher gar nicht mehr angucken kann.
Da ist ja auch so ein bisschen dein Tool ein Werkzeug, was dabei hilft. Darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Aber vorher würde mich interessieren, wir reden ja hier viel jetzt in dieser Folge über Quereinstieg in Open-Source-Software-Entwicklung. Leute, die nicht klassische Entwickler oder EntwicklerInnen-Karrieren hinter sich haben und dann bei Open-Source-Software gelandet sind. Und deswegen würde mich interessieren, wie war das denn bei dir? Du bist ja von der Laborbank, von dem, was man so Wet Lab nennt, vom quasi klassischen Experimentieren im Labor hin zur Bioinformatik gewechselt und dann von der Bioinformatik, ich weiß nicht, ob das ein großer Schritt dann noch war, hin zur Open-Source-Software-Entwicklung, dass du jetzt Open-Source-Software-Entwicklerin bist. Wie war denn für dich dieser Weg?
Ja, also erstmal von der Laborbank zur Bioinformatik. Ich habe meinen Bachelor und Master an der Uni Leiden gemacht und während meines Bachelors und Masters habe ich eigentlich überhaupt kein Programmieren gelernt. Das war nicht wirklich Teil des Curriculums und das war etwas, was ich unbedingt während meines PhDs nachholen wollte. Und das war auch Teil, warum ich mir Caltech ausgesucht habe. Es ist bekanntlich eine sehr technische Universität. Und ich dachte, da kann man bestimmt gut programmieren lernen. War auch so. Also ich habe am Anfang meines PhDs an der Laborbank angefangen, bin dann aber immer weiter in Richtung Bioinformatik gerutscht. Und gut, mir ist halt aufgefallen, dass da halt eine Nische ist, in der ich sehr gut reinpasse mit meinen Fachkenntnissen in der Genetik. Und dann eigentlich von der Bioinformatik zu Open Source, hast du schon gesagt, war eigentlich kein großer Schritt. Also unser Hauptprodukt, mein Hauptprodukt jetzt ist mein Code, meine Software. Und ich will natürlich, dass die der Community und auch der Öffentlichkeit bereitgestellt wird. Also für mich, meine Bioinformatik war immer Open Source und das sollte sollte so sein, sollte gar nicht getrennt sein.
Dann können wir gleich mal darauf zu sprechen kommen, was du denn entwickelt hast. Du hast GGET, ist das richtig ausgesprochen?
Ja, das ist richtig.
Genau, GGET entwickelt, das ist ein Tool. Was macht denn das eigentlich genau?
Ja, also GGET ist ein Programm, das gezielt Daten aus großen genomischen Datenbanken holt. Und was bedeutet das oder warum brauchen wir das? Also in meiner Forschung arbeite ich viel mit DNA- und RNA-Sequenzen. Und ich muss also meine neuen Sequenzen, um die zu identifizieren, mit bekannten Sequenzen vergleichen. Und diese Sequenzen, zum Beispiel für den Menschen, werden auf großen genomischen Datenbanken zur der Öffentlichkeit bereitgestellt. Also diese Datenbanken sind öffentlich, das ist schon mal sehr gut. Aber es handelt sich natürlich um sehr viele Informationen. Ich brauche die Sequenz, ich brauche die genetische Information, ich brauche Informationen zur Transkription, zur Translation bis hin zum Protein. Bestimmte Sequenzen stehen für mehrere Proteine. Also es handelt sich wirklich um sehr, sehr vielfältige Informationen, die man sich von vielen verschiedenen Seiten angucken kann. Und diese Informationen sind auf verschiedene Datenbanken verteilt. Und jede Datenbank, jede Organisation, jede Firma hat halt irgendwo ihr Spezialgebiet. Und es gibt ein bisschen Überlappung zwischen den Datenbanken, aber halt auch viel neue Informationen, je nachdem, welche Datenbank du dir jetzt genau anguckst. Und GGAT facilitiert halt, du kannst zum Beispiel GGAT ein Gen geben und GGAT zieht dann alle Informationen zu diesem Gen aus allen Datenbanken gleichzeitig. Und dann kannst du die Informationen vergleichen, das ist auch immer wichtig. Bei manchen Genen sind die Datenbanken sich nicht so sicher und das sieht man oft, dass dann verschiedene Datenbanken was anderes sagen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um dann zu wissen, okay, mit welchen Kenntnissen gehst du dann weiter? Welche Kenntnisse nimmst du in dein Endergebnis mit rein? Und das hilft das dann auch, dass andere Leute das nachvollziehen können, wo du deine Kenntnisse her hast. Und ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Trivago. Trivago ist ja eine Hotelmetasuche und GGAT ist eine Genmetasuche, dass man die Informationen zu dem Gen von allen Datenbanken gleichzeitig kriegt und vergleichen kann.
Ich bin selber auch Biologe und dementsprechend neugierig. Mich würde noch interessieren, technisch, wie hast du das gelöst, dass diese Gene, die ja in Datenbanken unterschiedliche Namen haben, dass du die miteinander verknüpft bekommst? Das ist ja vielleicht was auch für andere EntwicklerInnen relevant sein kann, denn man hat ja öfter mal mit Datenbanken zu tun, wo die Informationen zum gleichen Ding sind, aber jeder hat eine andere Referenz dafür.
Ja, absolut. Ich würde auch sagen, das war das Hauptproblem, das ich lösen musste. Das war am schwersten. Und ich habe jetzt erstmal, ich habe sozusagen eine Datenbank, also eine ID als Ausgangspunkt ausgesucht. Also so ziemlich die größte Datenbank, der Standard. Ich habe gesagt, okay, mit den IDs fangen wir an. Und das ist schon mal wichtig, weil dann fängst du schon mal nur mit einer ID an. Und dann die eine ID zu den ganzen verschiedenen Datenbanken zu verknüpfen. Ja, es war je nach Datenbank einfach oder nicht so einfach. Manche Datenbanken waren da sehr hilfreich. Die hatten schon bestehende APIs. Also da musste ich nur den API-Call richtig aufbauen. Für andere Datenbanken war es nicht so einfach. Teilweise gab es dann Third-Party-Tools, die dann irgendwie probiert haben, die IDs zu verknüpfen. Also manchmal habe ich auch diese Third-Party-Tools mit eingebaut. Das ist natürlich schwer. Die muss man dann auch nochmal kontrollieren, gucken, dass das alles stimmt, dass auch wirklich alle Ergebnisse eingebaut werden, dass die Tools weiterhin unterhalten werden. Da sprechen wir auch. Das ist natürlich auch Teil des Open-Source-Problems. Und ja, also es war ein großes Problem und es gibt leider nicht eine Lösung. Also es war sehr viel Puzzeln mit den Bausteinen, die ich hatte, um dann ein Endergebnis zu kriegen, was irgendwie die Informationen von allen Datenbanken holt.
Und dann hast du deine Ergebnisse veröffentlicht in einem wissenschaftlichen Journal. Das ist für WissenschaftlerInnen immer so der wichtigste oder ein sehr wichtiger Punkt, weil das Karrieren ermöglicht, weil man dann Zitation, Citations bekommen kann. Aber was war denn für dich schwieriger, die Publikation in das Journal zu bekommen oder den Code vorzubereiten für eine Open-Source-Veröffentlichung, sodass andere Menschen das lesen können und damit weiterarbeiten können?
GGAT war immer auf GitHub gehostet, also es war eigentlich immer Open-Source. Ich habe direkt von Anfang an, war es öffentlich, von Anfang an hätten andere Leute das benutzen können. was für die Open-Source-Veröffentlichung sehr viel Zeit und Arbeit gekostet hat, war vor allem die Dokumentation und die Tutorials. Das war mir sehr, sehr wichtig, auch im Namen von Accessibility, also dass auch Anfänger GGET benutzen können, dass es ganz klar ist, wie man es installiert, wie man es benutzt, für jede Art der Benutzung, die ich mir ausdenken konnte, habe ich ein Tutorial gebaut. Also das hat natürlich sehr viel Arbeit und Zeit gekostet, war mir aber sehr, sehr wichtig und ist auch etwas, was ich gerne mehr sehen wollte in der Open Source Community. Die Publikation, also GGET wurde ja im Journal Bioinformatics als Application Note publiziert. Und so eine Application Note ist eigentlich ein sehr kurzes Paper, es ist nur 2 Seiten. Und in den 2 Seiten steht drin, was ist das Programm, wofür denke ich, dass Leute es benutzen können. Und es geht bei der Publikation vor allem darum, die Community wissen zu lassen, dass das Programm jetzt besteht und dass du halt Peer-Reviewers, also Gutachter, andere Forscher hast, die sich das Programm angucken und sagen, ja, wir finden das okay so, das kann jetzt so von der Community akzeptiert werden. Also das Paper selber zu schreiben war jetzt nicht so schwer, weil es ist ja nur eine Beschreibung von dem Programm, was ich monatelang geschrieben habe und das ich natürlich sehr, sehr gut kannte. Allerdings, so wie der Peer-Review-Prozess im Moment funktioniert, also Forscher, es wird sozusagen erwartet, dass Forscher ohne Bezahlung in ihrer Freizeit für das Journal irgendwelche Papers lesen und Feedback geben, was natürlich sehr, sehr viel Arbeit ist. Und was bei meinem Paper passiert ist, ist, dass das Journal ein halbes Jahr lang keine Reviewer gefunden hat. Und das passiert gerade jetzt und auch während der Pandemie sehr, sehr viel. Und das kann man den Forschern ja auch gar nicht übel nehmen, weil es ist ja schon eigentlich Ausbeutung der Journals. Und ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast füllen über die Probleme mit dem jetzigen Peer-Review-System. Aber das war so eigentlich das größte Problem während der Publikation, ist, dass es so lange gedauert hat, dass das Journal, ja, bis das Journal Gutachter gefunden hat. Aber als wir die Reviews einmal da waren, sie waren sehr positiv und dann ging es auch alles sehr schnell.
Glaubst du, dass das Problem mit den GutachterInnen ein spezifisches Problem war, weil es um diese Open-Source-Software geht, die diesen speziellen Fokus hat? Oder ist es ein allgemeines Problem, was man woanders auch hat? Weil mir ist es noch nicht so super häufig untergekommen, dass quasi die GutachterInnen knapp sind, aber ich habe auch nicht im Bereich Bioinformatik Erfahrung gesammelt. Deswegen würde mich interessieren, ob das was ist, was häufiger vorkommt.
Ich glaube schon, dass es etwas ist, was häufiger vorkommt. Also auch nicht nur in der Biologie, in allen Bereichen der Forschung. Also ja, gerade in der Pandemie habe ich sehr viel gehört von anderen ForscherInnen, dass ja, deren Papers einfach nicht reviewed wurden, weil keine GutachterInnen gefunden wurden.
Wie ist es denn mit dem Support von deiner Software? Ich habe so ein bisschen recherchiert im Vorfeld, was so Open-Source-Software bedeutet in der Wissenschaft oder in der akademischen Welt. Und das, was sehr häufig genannt wurde, ist, dass ForscherInnen sich davor fürchten, so viel Supportanfragen irgendwie zusätzlich noch zu tun zu haben. Denn neben ihrem Forschungsalltag und dem sozusagen, was du gerade gesagt hast, der freien Arbeit, die sie eh noch machen müssen für die Journals, was quasi Teil des Wissenschaftssystems ist, dann auch noch Software-Support zu machen, weil man jetzt gerade sich dazu entschlossen hat, seine Software zu teilen, schreckt viele Menschen ab. Was ist da deine Erfahrung?
Ja, ich glaube, es gibt hier 2 Seiten zu dem Problem. Wenn man seine Software veröffentlicht, dann stellt man die natürlich auch offen für alle, die zu lesen. Und man stellt die auch für Future Requests, also neue Entwicklungen offen, aber auch zur Kritik. Und ich glaube, das kann schon sehr unheimlich sein. Und ich finde auch, dass die Aufgabe von unserer Community dafür zu sorgen, dass die Kritik immer konstruktiv ist und dass immer respektvoll miteinander umgegangen wird, sowohl in der Kritik als auch in Future Requests. Und dass da halt auch das Bewusstsein da ist, dass das nicht der Vollzeitjob ist von der Entwicklerin, dieses Programm zu unterhalten. Und dass da Wertschätzung und Dankbarkeit im Spiel ist. Zu dem Future Request, ich bin ein bisschen überrascht zu hören, dass Leute das als negativ empfinden, weil ich finde es eigentlich ein großer Pluspunkt von Open Source, dass man eine Community aufbaut, dass man zum Beispiel durch GitHub Issues ein System hat, wo Leute um neue Features fragen können oder selber einbauen kann. Und das dann halt, also ich finde auch gar nicht, dass dann unbedingt, dass die Aufgabe der Entwicklerin ist, die Features dann reinzubauen, sondern halt die Open-Source-Community dann reinspringen kann dass es ja sehr schön ist, dass eigentlich alle mit ihren speziellen Fachkenntnissen dann zu den Programmen beitragen können.
Also du siehst es eher als eine Bereicherung an, dass so Leute sagen, hey, schau mal, hier kann man noch was verbessern als Stressfaktor.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also solange halt das Bewusstsein da ist, dass es dann nicht die Aufgabe ist der Entwicklerin, das wirklich so zu machen und dass halt da mit Respekt und Dankbarkeit mit umgegangen wird, auf jeden Fall. Ja.
Und wie viel Unterstützung hast du erhalten aus deiner Forschungsgruppe für die Softwareentwicklung und auch dann eben bei dem Bestreben, das Ganze zu dokumentieren und frei verfügbar zu machen?
Ja, also GGAT hat angefangen als etwas, was ich für mich selber geschrieben habe, aus Frustration eigentlich. War total genervt, immer wieder durch verschiedene Browser durchzuklicken und zu versuchen, in der Navigation von den Datenbanken jetzt meine Informationen zu finden. Dazu muss ich aber sagen, ich habe dann irgendwann in einer Präsentation GGAT erwähnt vor meiner Gruppe und das kam halt irgendwie einfach so auf. Und dann meinte mein Professor meine Gruppe halt, ach, warte mal, erzähl uns mal mehr darüber. Und so habe ich herausgefunden, dass der Bedarf da ist. Also es war mir vorher noch überhaupt nicht wirklich bewusst, dass das so nützlich sein könnte für so viele andere Leute, die dasselbe Problem haben. Und dann hat halt vor allem mein Professor, Lia Pachter, mir geholfen, das Programm in die endgültige Version, die wir heute kennen, zu bringen. Und hat mir auch geholfen, das Paper zu schreiben. Und ich habe das Glück, mit sehr, sehr brillanten, sehr, sehr hilfsbereiten Leuten zu arbeiten in meiner Gruppe. Also selbst wenn die jetzt nicht direkt involviert waren in GGAT, glaube ich schon, dass eine positive Arbeitsumgebung und in der man sich unterstützt und gefördert fühlt, dass es sehr, sehr wichtig ist für die Produktivität. Und in dem Sinne haben sie mir sehr geholfen. Ja.
Gibt es auf der anderen Seite irgendwelche Herausforderungen in der Open-Source-Software-Entwicklung, die spezifisch sind fürs akademische Umfeld? Hast du genügend Zeit dafür gehabt oder siehst du das andere? Vielleicht, ich meine, es klingt ja so, als ist in deiner Forschungsgruppe insgesamt ist schon eine sehr angenehme Atmosphäre, aber siehst du, dass es vielleicht in anderen Forschungsgruppen an Ressourcen mangelt, an Zeit mangelt oder auch an Wertschätzung dafür, sich überhaupt neben dem quasi dem Ziel, ich möchte jetzt hier eine biologische Frage beantworten und ein Paper rauskriegen, sich dabei auch noch darum zu kümmern, dass das Werkzeug, was man dabei benutzt, vielleicht sinnvoll dokumentiert und veröffentlicht ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Wertschätzung fehlt da und auch das Bewusstsein, wie viel Zeit das wirklich kostet und wie schwer das ist, ein Programm in eine Form zu kriegen, dass andere Leute das nachvollziehen und benutzen können. Also ich glaube, ja, das Bewusstsein fehlt da und damit halt auch die Wertschätzung dafür. Und dann würde ich mich gerne nochmal beim Prototype bedanken, weil ich glaube, Initiativen wie Prototype sind ein sehr, sehr guter Anfang, um diese Wertschätzung und Vergütung aufzubringen. Ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir hoffentlich in der Zukunft zu dem Punkt kommen, wo ja, die Veröffentlichung des Programms in einer Form, dass das mindestens für andere lesbar ist, ein ganz normaler Teil der Paper-Publikation ist. Also dass es ohne überhaupt nicht geht. Dann ja, genauso wie man jetzt, man publiziert ja sein Paper nicht ohne Method Section. Also niemand würde sagen, ach, warum vergeudest du dir denn deine Zeit, deine Method Section zu schreiben? Genauso sollte es ein ganz normaler Teil der Forschung und der Publikation sein, seinen Code bereitzustellen.
Dann ein anderer Punkt, den ich auch in meiner Recherche so immer wieder gefunden habe, ist das Problem der Reproduzierbarkeit. Und das hast du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Reproduzierbarkeit, für alle, die sich da nicht so im Thema auskennen, ist das Problem, dass immer wieder Dinge veröffentlicht werden von einer Arbeitsgruppe und dann versucht eine andere Arbeitsgruppe mit den gleichen Methoden das gleiche Experiment nachzumachen und kann nicht das gleiche Ergebnis beobachten. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn man veröffentlichte Daten als sozusagen die Wahrheit, was auch immer das genau sein soll, sieht, weil man denen eben weniger vertrauen kann. Und da ist es, gibt es immer mehr Arbeitsgruppen oder immer mehr Diskurs, sage ich eher, immer mehr Diskurs innerhalb der Forschung. Wie gehen wir damit um, mit dieser Reproduzierbarkeitskrise? Und aus deiner Sicht können da Open Source Software und vielleicht auch so offene Datenbanken, offene Datensets da ein Weg sein, aus dieser Reproduzierbarkeitskrise rauszukommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne offene Datenbanken und Open Source Code geht's gar nicht. Also ich glaube, es ist überhaupt erst der erste Schritt, um aus dieser Reproduzierbarkeitskrise rauszukommen. Also unbedingt. Ohne Open Source Code und Daten wissen wir ja erstmal überhaupt nicht, was denn reproduzierbar ist. Wenn ich testen möchte, ob ein Resultat reproduzierbar ist, brauche ich den Code und die Daten. Sonst kann ich mein Resultat überhaupt nicht vergleichen mit denen, die im Paper beschrieben würden. Also ich würde sagen, ohne geht's gar nicht. Ja, das ist für mich ein absoluter No-Brainer. Ohne Open Source, Open Data kommen wir nicht aus der Reproduzierbarkeitskrise raus.
Und wie siehst du da den aktuellen Zustand? Findet das schon statt oder wird das mehr, wird das besser?
Ja, also ich glaube, es gibt zum Glück immer mehr Bewusstsein, erstmal um die Reproduzierbarkeitskrise herum. Das Bewusstsein ist auf jeden Fall schon da. Es gibt immer mehr Push, Daten und Code zu veröffentlichen. Also viele Journals erlauben dir nicht mehr, dein Paper zu publizieren, ohne dass du deinen Code veröffentlichst. Das ist aber oft nicht genug. Also oft wird überhaupt nicht geguckt, in welchem Stand ist denn der Code? Ist wirklich all der Code da? Läuft der Code? Also da wird in der Peer Review im Moment eigentlich überhaupt nicht nachgeguckt. Und das kommt dann erst später raus, wenn der Stand des Codes eigentlich überhaupt nicht so ist, wie man das erwartet hätte. Ein sehr gutes Beispiel von der Pandemie war das Programm CovidSim von Neil Ferguson. Das war ein Programm, um halt die Epidemie zu modellieren. Und das Programm wurde vor allem von England, von der Regierung benutzt. Also die Ergebnisse wurden von der Regierung in England benutzt, um die Covid-Response zu designen. Also das Programm war wirklich sehr, sehr wichtig in deren Covid-Response-Information. Und dann kam am Ende raus, dass das Programm überhaupt nicht läuft. Es wurde eins von den buggiest programs ever beschrieben. Also es war ein Riesenproblem. Und ja, der Code war immer da. Also es war jetzt gar nicht so, dass der nicht veröffentlicht wurde. Aber ja, dass die Regierung haben ihre Ergebnisse so angenommen, bevor jemand geguckt hat, läuft das denn überhaupt? Können wir das reproduzieren? Und ja, also ich glaube, das Bewusstsein wird immer größer, aber ja, wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind noch nicht ganz da.
Gibt es was, was sich ändern müsste, damit Open Source Softwareentwicklung in der Wissenschaft einfacher wird, damit mehr Menschen ihren Code auch sauber veröffentlichen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, die Wertschätzung und Vergütung, Prototype Fund, nochmal, Dankeschön, die fehlt auf jeden Fall. Das können wir viel besser machen. Dazu kommt Ausbildung. Also ich finde es eigentlich nicht akzeptabel, dass man heutzutage noch seinen Bachelor oder Master in der Biologie machen kann, ohne jegliches Programmieren zu lernen. Also die mit den Daten, mit denen wir heutzutage umgehen müssen, das geht eigentlich nicht mehr. Und dazu kommt, finde ich, dass unsere Aufgabe als Community ist, dann eine Umgebung zu schaffen, in der man lernen kann, in der man Anfänger sein kann, in der man Fehler machen kann, dass halt die Motivation da ist, seinen Code zu veröffentlichen, dass das Feedback willkommen ist, dass man da keine Angst haben muss, da irgendwie ja respektlose Kommentare zu kriegen, weil man halt nicht die Software-Engineering-Ausbildung hat, aber dass da halt die Community für einen da ist, um zu helfen.
Das verbindet sich auch so ein bisschen mit dem nächsten Punkt, der mich interessiert, denn diese Wertschätzung innerhalb der Community ist ja auch innerhalb der Wissenschaftscommunity mitunter ein Problem. Also die Karrieren oder also eine Karriere im akademischen Bereich ist sehr von Konkurrenz und Stress geprägt. Wie würdest du das denn sehen? Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil für die Karriere, für die reine Forschungskarriere, wenn man sich um die quelloffene Verteilung oder auch den Support von seiner eigenen Software kümmert?
Ja, also im Moment ist die Wertschätzung, glaube ich, noch nicht da. Also ich glaube, es gibt halt sehr, sehr hohen Druck, um so schnell wie möglich seine Ergebnisse zu produzieren. Und da fällt das Saubermachen des Codes schon mal unter, ach ja, mache ich später. Oder sehr beliebt ist auch Code made available upon reasonable request. Also dass die Autoren dann sagen, kannst mich gerne nach dem Code fragen. ob der dann wirklich geschickt wird oder nicht, ist halt immer so eine Frage. Und auch, gut, es ist halt dann immer noch kein Open-Source-Code. Also, ja, ich glaube, das müssen wir in der Akademie auf jeden Fall besser machen. Ich glaube, die Vorteile sind aber schon da. Wenn dein Programm nutzbar ist, dann kriegst du dafür auch Citations, also Zitate, dass andere Leute sagen, ich habe dieses Programm benutzt, ich musste meine Analyse nicht nochmal von neu anfangen, weil ich auf die Ergebnisse von dieser anderen Gruppe aufbauen konnte. Und das ist natürlich für einen Forscher oder eine Forscherin das Beste, was dir passieren kann, dass andere Leute sagen, deine Forschung war nützlich und ich habe darauf aufgebaut. Und deine Glaubwürdigkeit als Forscher ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Wenn deine Ergebnisse leicht reproduzierbar sind, leiht das Glaubwürdigkeit, was auch sehr, sehr wichtig ist. Beide diese Sachen sind natürlich Langzeitziele. Und also die Belohnung ist nicht so direkt da, wie das Publizieren des Papers wäre. Aber ich glaube, die Vorteile sind schon da und ich glaube, Forscher und Forscherinnen, also gerade auch in der Ausbildung sollten wir mehr Nachdruck legen, dass die Vorteile schon da sind und dass es wirklich wichtig ist, dass deine Forschung reproduzierbar ist und glaubwürdig und dass es total schön ist, wenn andere Leute dein Programm benutzen. Also jetzt mit GGET sehe ich das ja auch, Leute benutzen das für Dinge, die ich mir nie hätte ausdenken können, weil das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Und das ist sehr, sehr cool zu sehen.
Wie geht es denn jetzt mit GGET weiter? Du bist jetzt für 6 Monate gefördert vom Prototype Fund, um das Programm weiterzuentwickeln und neue Funktionen da hinzuzufügen. Worauf freust du dich denn da am meisten in den nächsten 6 Monaten? Beziehungsweise die 6 Monate haben ja schon angefangen, also es sind jetzt noch 5,5 oder so, 5?
Ja. Ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für den Support. Es freut mich sehr und ich freue mich am meisten auf die Community-Bildung. Ich hatte es in der vorherigen Frage schon ein bisschen angesprochen. Ja, wenn du ein Open-Source-Programm schreibst, dann öffnet das halt auch die Tür für die Community, um darauf aufzubauen. Und ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche einen Pull-Request auf GitHub gekriegt, dass jemand eins von meinen GGET-Modulen ausgebaut hat, dass man damit jetzt nicht nur menschliche Gene finden kann, sondern auch Pflanzengene. Und das ist natürlich total cool, ja. Und da hätte ich selber überhaupt nicht dran gedacht. Da habe ich auch gar nicht die Fachkenntnisse, um das so zu machen, dass es nützlich ist für andere Leute. Aber dadurch, dass GGET Open Source und gut dokumentiert ist, konnte ein Wissenschaftler mit der Expertise ganz einfach das GGET ausbauen, dass das jetzt auch für Pflanzengene funktioniert. Und diesen Community-Effort, Erweiterung von GGET durch die Community, da würde ich sehr gerne mehr Fokus drauf legen, Also ich habe jetzt letzte Woche detaillierte Contributing Guidelines geschrieben. Also ich hoffe, dass das immer mehr funktioniert und ich glaube, dass es eine der schönsten Sachen ist an Open-Source-Programmen, wenn dann die Community wirklich anfängt, darauf aufzubauen.
Du hast jetzt konkret Zeit bekommen, dich auf um die Softwareentwicklung zu kümmern. Wie reagiert da dein Umfeld drauf?
Also meine direkte Forschungsgruppe findet es total super. Wir sind natürlich alle große Fans von Open-Source-Software. Es ist so ein bisschen, was wir machen. Also das war gar keine Frage, dass es eine gute Idee ist, sich darum zu kümmern und dass es auch sehr wichtig ist, dass das passiert. Ich glaube auch, der Erfolg von GGET spiegelt den Bedarf in der Community wider. Also das hat natürlich geholfen, dass das überhaupt keine Frage war, ob der Bedarf da ist, ob es anderen Leuten wirklich hilft. Also das hat mir in dem Fall sehr geholfen, dass ja, ich habe sozusagen Daten, um zu zeigen, nee, was ich mache, ist schon wichtig. Das benutzen andere Leute. Wäre vielleicht etwas schwieriger gewesen, wenn es so ein bisschen unklar wäre, ob das, was ich jetzt mache, wirklich nützlich ist oder nicht. Aber in dem Fall von GGET, ja, war es ganz klar. Die allgemeine Reaktion war positiv. Und meine Gruppe benutzt GGET auch sehr ausgiebig. Also es ist auch für uns intern sehr wichtig, dass GGET weiterhin gut läuft, dass die Ergebnisse korrekt sind. Also es war gar keine Frage hier.
Zum Schluss würde mich noch interessieren, was du anderen Menschen empfehlen würdest, wenn die überlegen, in das Thema Open-Source-Softwareentwicklung einzusteigen, die eben auch, also vielleicht schon einen Bioinformatik-Hintergrund haben, sich aber noch nicht so mit der Seite der Softwareveröffentlichung beschäftigt haben. Gibt es da irgendetwas, was du selbst gerne gewusst hättest, bevor du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
Ich würde sagen, fang einfach an. Programmieren ist etwas, was man sich relativ einfach selber beibringen kann. Also es gibt sehr viele Online-Tools und Tutorials und Kurse, die man sich gratis angucken kann. Es fällt am Anfang immer sehr schwer. Also es ist ganz normal, wenn es total frustrierend ist am Anfang. Das haben wir alle durchgemacht. Also lass dich vor allem nicht unterkriegen. Und ich würde vielleicht den Tipp geben, GitHub ist am Anfang vielleicht für den Anfänger nicht ganz so klar, warum es so wichtig ist. Aber ja, fang direkt an, all deinen Code auf GitHub zu publizieren, zu unterhalten. Dieses Version Control, dass man sehen kann, wann was passiert ist, ist sehr, sehr wichtig in der Open Source Softwareentwicklung oder in der Softwareentwicklung im Allgemeinen. Und ich würde auch sagen, wenn du noch gar keine Idee hast, was du machen möchtest, kann man sehr einfach in GitHub Issues reingucken von bestehenden Programmen, zum Beispiel GGET. Ich habe jede Menge Future Requests, also Nachfragen von anderen Forscherinnen, die gerne irgendwelche Weiterentwicklungen von GGET sehen würden. Und ich habe da nicht immer Zeit für. Und da kommt halt dieser Community-Input, ist da sehr, sehr willkommen. Und wenn du als Anfänger dir so eine Issue raussuchst, dann weißt du schon genau, das Programm besteht schon, das Programm hat eine Struktur, auf die du aufbauen kannst und du weißt, dass was auch immer du machst, da ist ja Bedarf schon da, weil jemand hat danach gefragt. Und das ist eigentlich sehr cool, wenn du irgendwie anfangen möchtest, weißt aber nicht so ganz, was du machen möchtest. Guck dir die GitHub-Issues an von deinem Lieblingsprogramm. Es gibt bestimmt irgendwas und die Probleme variieren auch in Schwierigkeitsgrad, also da kann man sich ein bisschen aussuchen, was man machen möchte. Und ich glaube, ich hab am Anfang auf jeden Fall nicht genug auf GitHub rumgeguckt und ja, es ist ein bisschen ja, schwer zu navigieren am Anfang, aber es kommt dann doch schnell und ja, lass dich vor allem nicht runterkriegen. Wir waren alle Anfänger. Ach, und auch ganz wichtig, was ich oft höre, ist: Warum soll ich denn überhaupt lernen? Ich werde sowieso nie so gut sein wie der Software-Engineer mit 30 Jahren Erfahrung. Das stimmt. Ich bin auch nicht so gut wie der Software-Engineer mit 30 Jahren Erfahrung. Aber der Software-Engineer hat nicht deine Fachkenntnisse. Und die Fachkenntnisse oder Domain-Knowledge leiten dazu, dass du etwas beitragen kannst, wo die Software Engineers gar nicht dran gedacht haben, dass das, da fehlte das Fachkenntnis. Und das, glaube ich, das kann man mit GGET ganz klar sehen. Es ist eigentlich so ziemlich mein erstes Programm, was ich je geschrieben habe. Ich habe erst vor 4 Jahren angefangen zu programmieren, zu lernen. Und das hätte bestimmt ein Software Engineer besser machen können. Aber die Fachkenntnisse, die waren halt nicht da. Und ich wusste genau, was Genetiker brauchen, wie sie mit dieser Software umgehen möchten. Und das ist halt genauso wichtig wie das tatsächliche Programmieren am Ende.
Das war unser Gespräch mit Laura. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Es gibt auch Quereinstieg aus anderen Bereichen. Viraj Akutota ist der Gründer und Direktor von Technology Solution for Human Rights. Er ist ein internationaler und nationaler Menschenrechtsanwalt, Flüchtlingsanwalt und Sozialunternehmer mit einem starken Hintergrund in humanitärer Arbeit, Technologie und Recht. Er hat selbst auch schon Open-Source-Software entwickelt. Er war nämlich Teil der Förderrunde 12 und hat mit der Anwendung My Rights ein Werkzeug geschaffen, mit dem Menschen Urteile zu Menschenrechten leichter durchsuchen und verstehen können.
Auch ihm haben wir ein paar Fragen gestellt und zuerst wollten wir von ihm wissen, welche Rolle Open-Source-Software heute für JuristInnen spielt. Viraj hat uns auf Englisch geantwortet und wir werden deswegen seine Antworten danach noch einmal für alle auf Deutsch zusammenfassen.
From my experience, I haven't come across many instances where Open-Source-Software is commonly used in the legal world. Most legal professionals rely on pretty expensive private databases that can cost up to tens of thousands of dollars for a yearly subscription. This means that like NGOs, not-for-profit practitioners, or like solo lawyers can't really afford these databases. But in saying that, there are some pretty good free databases like Worldly. It's a fantastic resource and I use it quite commonly. But this database is not accessible, it's not designed with human-centered design principles, and it's not open source.
Laut Viraj werde also Open-Source-Software nur selten von JuristInnen eingesetzt, obwohl es einen eindeutigen Bedarf gäbe, denn professionelle Software sei sehr teuer. Es gäbe auch kostenlose Alternativen, so wie Worldly, die Viraj selbst auch schon eingesetzt habe.
Laut Viraj ist das Problem auch selten, dass Wissen oder Werkzeuge für freie Software fehlen. In akademischen Papern gäbe es einen Haufen Fachwissen.
There exists a plethora of academic work on various natural language processing tools that makes legal text more accessible to people. But this academia is not made user-friendly, as in it's not made into an actual application that a person without any technical or academic experience can utilize to make their lives easier. And I think open source software can bridge this gap. It specifically, we know that they're extremely reliable machine learning tools that can summarize text, predict legal outcomes, and extract relevant legal information. All of these methods would greatly assist in making legal text more accessible.
Viraj sagt, wie so oft scheitere es also an der Umsetzung. Die Technologie braucht nur eine sinnvolle Oberfläche für die Benutzung, damit auch tatsächlich alle JuristInnen sie einsetzen können. Dann könnten sie auch automatisierte Textzusammenfassungen oder die Extraktion von wichtigen Informationen einsetzen.
Diese Vereinfachung der Nutzung war auch das, was Viraj dazu motiviert hat, sich selbst mit der Entwicklung von Open Source zu beschäftigen.
In my view, legal information needs to be accessible to everyone, irrespective of their level of technical knowledge, their legal knowledge or the amount of money that they have. This is basically what's called democratization of legal information. And it's a cause that I think open source software development can assist in achieving. Specifically, the My Rights project was built in a way that people from around the world across different jurisdictions can simply just copy over the code base, insert their own specific data from the relevant court, and the entire website will be made usable in that specific jurisdiction. And looking to the future, I think open source software development tools can really transform the way that complex legal information is delivered to those who need it the most.
Die Software, die Viraj mitentwickelt hat, sei also übertragbar, sodass sie auch für andere Datenbanken eingesetzt werden könne. So könnten in Zukunft Menschen die komplexen Inhalte von juristischen Texten denjenigen zur Verfügung stellen, die sie am meisten benötigen.
Zum Schluss wollten wir von ihm auch noch wissen, welche Fähigkeiten aus seiner Arbeit als Anwalt besonders hilfreich bei der Entwicklung von My Rights waren.
My Rights was built to make the lives of lawyers easier. And as a lawyer, I know what parts of the legal research process takes time. For example, when a client comes into your office and represents their legal issue, the first thing that you have to do is find a case that's similar to their legal issue. where the text search function of MyRides makes this a lot easier. So after a user puts in their text search, they're presented with facts, the conclusion, and the search highlights of every single case. This is arguably the most important aspect of a case when it comes to initial research. So now a user doesn't actually have to enter every single case and review every single case to find out whether that case is relevant to them or not. This is going to save lawyers a lot of time, and I use this personally in terms of my research. The other issue that I found, which I was only able to find as a lawyer, was identifying the data labeling issues within the European Court of Human Rights database. So I was able to ensure that these data labeling issues didn't flow into my rights and the actual data was corrected before being entered into the database. I don't think I'd be able to find this type of nuance if I wasn't a lawyer.
Sein Wissen als Anwalt und seine Kenntnisse von juristischen Texten wären unersetzlich für die Arbeit an MyRights, sagt Virage. Erstens kenne er sehr gut die Bedürfnisse von AnwältInnen bei der Suche in Datenbanken und außerdem sei er in der Lage gewesen, auch die schwierigen Beschreibungen aus der Datenbank des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu entschlüsseln und in die Software aufzunehmen.
Vielen Dank an Virage für die Antworten auf unsere Fragen.
Und wie immer fragen wir uns auch nach dieser Folge, was haben wir mitgenommen? Wie sieht's bei dir aus, Feli?
Ich habe gelernt, dass eigentlich jeder Quereinstieg eine Bereicherung für die Open-Source-Szene ist. Wenn alle ihre eigene Expertise reinbringen, wie zum Beispiel Virage oder Laura, dann können die Produkte einfach besser werden, weil sie die Bedürfnisse dieser Gruppen besser kennen als zum Beispiel ein Developer. Die Vielfalt steigert sich dann dementsprechend auch einfach und einfach her. Und klar, es ist auch ein bisschen scary, wenn man irgendwie keinen Background hat mit Coden. Aber es gibt auch immer eine Community, die ziemlich hilfsbereit ist, wie wir schon gelernt haben.
Ich glaube, ich habe wahrgenommen, dass Open-Source-Entwicklung und Wissenschaft einfach super gut zusammenpassen. In beiden geht es eben darum, freies Wissen zu teilen und zu kollaborieren und zusammenzuarbeiten. Und da ist Open-Source-Software einfach das perfekte Werkzeug für. Ich selber wünsche mir, ich hätte es irgendwie schon früher gewusst, dass Open-Source-Software, dass man das auch als Wissenschaftler einfach schreiben kann. Denn ich habe selbst so ein bisschen gecodet und habe das einfach nie irgendwo sinnvoll veröffentlicht, weil es einfach nicht präsent war. Also da ist auf jeden Fall irgendwie noch was zu tun, auch in der Awareness bei den WissenschaftlerInnen. Und ich glaube, der Punkt, der bei Virage mir am meisten hängen geblieben ist, ist das, was du auch schon angesprochen hast, ne? Also Leute, die sich mit Problemen auskennen, sind auch die Leute, die bei der Softwareentwicklung für diese Probleme involviert werden müssen, damit man diese Probleme vernünftig lösen kann. Das hätte jetzt niemand von außen machen können. Das hätte niemand ohne Biologiekenntnisse GGET schreiben können und auch MyRights wäre ohne Kenntnisse im Recht einfach nicht möglich gewesen, diese Software zu entwickeln.
Noch einmal vielen Dank an Laura und Virage für eure Antworten auf unsere Fragen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, findet ihr alle Infos über uns auf prototypefund.de. Und wenn ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt, dann abonniert unseren Newsletter oder folgt uns auf Mastodon und Twitter.
Die Links dazu und auch zu allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben, findet ihr unten in den Shownotes.
Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.